Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over,
baby! Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Hallo zusammen, wir können euch ganz herzlich begrüßen bei einer weiteren Folge Ballhawks. Wir freuen uns schon, heute mit euch über den Wahnsinnssieg von gestern Abend reden zu können. Die Seahawks schlagen die New Orleans Saints sehr deutlich und freuen uns darauf, da gleich mit euch drüber sprechen zu können. Es ist zudem kurze Woche, das heißt, wir machen diese Woche nur eine Folge, weil wir am Donnerstag, Nacht von Donnerstag auf Freitag schon gegen die Arizona Cardinals spielen. Das heißt, auch da werden wir ein bisschen Preview gleich noch machen. Das möchte ich natürlich nicht alleine machen, deswegen habe ich mir heute den Henry eingeladen. Hi Henry.
Ja, mein Simon. Ich muss sagen, Montag ist dann wirklich um einiges erträglicher, wenn die Seahawks gewonnen haben.
Das ist auf jeden Fall so. Man schläft danach auch viel besser und erst recht, wenn das so läuft, wie das gestern gelaufen ist, dass man schon gefühlt zur Halbzeit eigentlich Klarheit hat und in der zweiten Halbzeit dann das alles so ein bisschen dahin plätschert. Dann kann man sehr viel entspannter einschlafen, als wenn sich das Spiel mal wieder erst im letzten Play entscheidet oder sogar Overtime geht oder ähnliches. Genau.
Definitiv.
Ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Seahawks-News und sprechen über eine Verletzung.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, während des Spiels hat sich Fullback Robbie Oost verletzt und musste rausgehen aus dem Spiel. Er hat Probleme mit dem Fußgelenk, saß danach allerdings auch, nachdem er im Medical Tent war, an der Seitenlinie und hat mit den Trainern rumgescherzt. Also es scheint nicht extrem schlimm zu sein. Mike McDonald hat sich im Vergleich zu den letzten Wochen aber nicht dazu hinreißen lassen, eine Prognose abzugeben am ersten Tag nach dem Spiel oder direkt nach dem Spiel, sondern hat darauf verwiesen, dass weitere Untersuchungen anstehen. Da jetzt bei uns gerade Montagabend 19 Uhr roundabout ist, ist es jetzt in Seattle erst 10 Uhr morgens und die Untersuchungen sind wahrscheinlich noch nicht gemacht oder zumindest sind die Ergebnisse noch nicht kommuniziert. Deswegen wissen wir da noch nichts Genaueres. Das Problem haben wir nachher dann auch in der Preview. Wir können halt einfach, weil es erst Montagmorgen in Seattle ist, noch quasi nichts dazu sagen, wie denn so die Trainingswoche aussehen wird. Genau, dann können wir direkt einsteigen in die Recap des Seahawks-Sieges über die New Orleans Saints in Woche 3 der NFL-Saison.
The Seahawks defense, they do it again.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, und da haben wir uns natürlich wirklich alle gestern sehr gefreut. Es war, ich weiß noch, wir haben das sehr häufig in der Vergangenheit kritisiert, gerade in der noch Pete Carroll-Ära, dass es Spiele gab, in denen die Seahawks zwar dominant aufgetreten sind, aber selten so ein Spiel einfach wirklich mal zugemacht wurde und mal mit einer wirklich komfortablen Führung irgendwo in die Halbzeit gegangen wurde, sodass man eigentlich sehr früh schon wusste, das hier wird ein klarer Sieg und auch das andere Team einfach schlicht nicht mehr dran geglaubt hat, dass sich da noch was drehen kann. Das hat mich total gefreut und ich würde direkt mal an dich geben, Henry. Erzähl mal was, wie hast du das gestern erlebt und wie hast du das gesehen, das Spiel?
Ja, ich habe es leider nicht komplett live geschaut, sondern heute noch im Real Life ein bisschen und nur die zweite Halbzeit gesehen. Da habe ich diese ganzen Dopaminschübe gar nicht mitbekommen in der ersten Halbzeit. Also das ist ja irgendwie immer so, wenn einerseits will man ja so ein bisschen die Spannung so möglichst lange aufrechterhalten, aber es war auch mal wieder schön, so ein richtig entspanntes Spiel aus Seahawks Sicht zu sehen. Und man muss dann halt in Kauf nehmen, dass die zweite Halbzeit wirklich nur noch so vor sich hin plätschert, wie gesagt. Komplett verdienter Sieg und auch ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Seahawks vielleicht das Zeug dazu haben, dieses Jahr auch in den Playoffs ein Wörtchen mitzureden. Man sagt ja immer so schön, dass gute Teams, die schlechten Teams in der NFL normalerweise auch deutlich dann besiegen und ich denke mal, die Saints gehören ja eher zu den schwächeren Teams in der NFL. Und die Seahawks haben gezeigt, dass sie ein Spiel komplett dominieren können. Das war ja auch zuletzt in der Pete Carroll-Ära nicht so oft so, dass man gerade gegen die schlechteren Teams so derartig dominiert hat, sondern dass man sich da auch oft schwer getan hat. Und es hat so ein bisschen so an diese 2012, 2013 Saisons erinnert, wo man ja auch solche Siege hatte, teilweise mal gegen die Cardinals, glaube ich 56-0 oder sowas. Das hatte man zuletzt kaum mehr Und die Seahawks haben jetzt auch, ich glaube, das zweitbeste Point Differential in der NFL mit plus 41, was auch ja cool ist, würde ich mal sagen. Auch wenn man ja gegen zwei Teams gespielt hat, bis jetzt noch nicht so gut ausgesehen haben. Aber ja, endlich mal wieder auch ein Heimsieg. Ich weiß nicht, wann der letzte war, aber das war noch nicht in diesem Kalender, ja, auf jeden Fall. Und man hatte ja auch keine so gute Heimbilanz zuletzt. Und das war auch mal wichtig, jetzt wieder zu Hause vor den eigenen Fans mit so einer ja fast fehlerfreien Leistung aufzutreten und sich da diesen sehr, sehr deutlichen Sieg zu holen.
Ja, das kann ich nur genauso unterschreiben. Ich würde zusätzlich noch sagen, dass das natürlich ein wichtiger Sieg ist, der auch eben enorm viel Selbstvertrauen bringt. Man darf natürlich jetzt nicht den Fehler machen, dass man das Team über alle Maßen hochlobt und dann, keine Ahnung, in irgendwelche Arien verfällt. Es waren halt dann eben doch auch nur die Saints. Unsere beiden Kollegen Max und Dominik hatten das ja in der Preview auch schon mal erwähnt, dass die Saints eben einfach auch nicht so ein wahnsinnig rundes Team gerade sind, dass da viel nicht zusammenpasst, viel nicht so klickt, wie man das vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren noch gesehen hat bei den Saints. Aber trotzdem ist es natürlich schön zu sehen, dass man so dominant spielen kann, sowohl eben in der Offense als auch in der Defense.
Ja, ich muss auch dazu sagen, also die Saints, klar, sind kein gutes Team, aber die Cardinals und die 49ers waren ja die ersten beiden Gegner der Saints, haben sich beide einfach wesentlich schwerer getan. Also beides auch One-Score-Games gewesen. Und die Seahawks sind da mit Abstand am souveränsten aufgetreten gegen die Saints bis jetzt.
Ja. Da muss man natürlich dazu sagen, es war ein sehr überzeugender und abgeklärter Auftritt. Haben sie super souverän durchgezogen und halt eben sehr effizient gespielt, keine Fehler gemacht. Und dann halt einfach auch die Schwächen der Saints auch natürlich in den Special Teams dann besonders rausgeholt und da darüber dann auch 30 der 44 Punkte ja eben erzielt über hervorragende Special Teams Leistung. Das war einfach wirklich eine rundum gute Leistung und lass uns mal direkt schauen auf die einzelnen Mannschaftsteile und wir beginnen natürlich wie immer mit der Offense. Magst du kurz erzählen, wie die Offense dir so allgemein gefallen hat? Was ist dir besonders aufgefallen, was gut funktioniert hat?
Ja, also die Offense sah gerade im Passing-Game wieder ja sehr, sehr gut aus, hatte einen sehr guten Rhythmus. Es war für mich das beste Saisonspiel von Sam Darnold. Ich habe ihn eigentlich fast als nahezu fehlerfrei wahrgenommen. Er ist auch jetzt in diesem Spiel mit einer PFF-Grade von 92,7 ausgezeichnet worden, also wirklich überragend. Und das bestätigt auch irgendwie, finde ich, meinen Eye-Test. Er ist jetzt auch über die letzten 3 Wochen der highest-graded Passer in der NFL mit einer Grade von 91,9. Also das hat man, glaube ich, vor der Saison auch noch nicht gedacht, dass man da nach 3 Wochen steht. Und jetzt in diesem Spiel hatte er 0,94 Expected Points pro Play, was ein enormer Wert ist. Das ist natürlich nicht sustainable, aber in diesem Spiel hat quasi Darnold bei jedem Dropback so einen erwarteten Punkt quasi hinzugefügt. Also das zeigt einfach, wie explosiv diese Offense war. Das Passing Game hat wirklich hervorragend funktioniert und ist übrigens auch bei den Seahawks jetzt so, dass sie die höchste Rate an explosiven Passplays in der NFL hatten. Und das, obwohl, wie in diesem Spiel auch wieder gesehen, das Laufspiel noch nicht so gut funktioniert, hat man jetzt über ja 2 bzw. 3 Spiele gezeigt, dass man ein gutes, explosives Passgame haben kann mit dem neuen Offensive Coordinator und Sam Darnold. Aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, man muss da auch ein bisschen noch auf die Bremse treten, muss ich auch dazu sagen, weil man ja auch, glaube ich, noch nicht gegen solche guten Defensiven gespielt hat, beziehungsweise da, wo man halt gut ausgesehen hat, war gegen die Steelers und jetzt gegen die Saints, weiß man wahrscheinlich, dass das eben nicht die besten Defensiven sein werden diese Saison. Und im Spiel gegen die 49ers, wo es gerade nur noch aussieht, dass es eine sehr, sehr gute Defense ist dieses Jahr, hat man sich noch schwer getan. Das war natürlich auch noch Woche 1 mit der neuen Offense und so weiter. Aber ich will Sam Darnold und diese sehr gute Passing-Offense auch mal gegen bessere Defensiven bestehen sehen, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, was jetzt so der Grund ist, warum die Offensive Line sich gerade im Run-Blocking noch so schwer tut, obwohl man im Pass-Blocking eigentlich sich ja sehr leicht tut gerade, aber da wäre vielleicht so der größte Kritikpunkt für diese Offense, die sich aber sonst sehr, sehr gut zeigt und auch in diesem Spiel wieder das bestätigt hat, was man schon in Woche 2 sehen konnte.
Ja, war sehr variabel gecallt, das Spiel auch wieder genau an den richtigen Stellen die richtigen Plays eingefügt. Varianz zwischen Kurz- und Passspiel dabei, aber eben diesmal, was dann vielleicht als zusätzliche Dimension diesmal auch noch dazukommen, eben ein, zwei längere Bälle auch, die dann auch JSN zum Beispiel in dem einen Fall gefunden haben. Dann auch Touchdowns eben durch die Luft, das hat mir sehr gut gefallen. Und es war einfach wirklich eine rundum gelungene Leistung, gerade in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, das hatten wir eben auch schon mal angedeutet, war dann so ein bisschen die Luft raus. Sind ja dann auch im vierten Quarter die Starter geschont worden. Auch ein gutes Zeichen einfach, dass du das machen kannst und an der Stelle sagen kannst, hey, JSN, der vielleicht vorher noch ein bisschen angeschlagen war, muss jetzt nicht die volle Distanz gehen. Das ist schon super. Ja, genau. Dann kommen wir doch direkt nochmal zu Sam Darnold. Du hattest gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. 14 von 18 Bällen hat er angebracht für 218 Yards insgesamt. Zwei Touchdowns dabei geworfen, ein nahezu perfektes Quarterback-Rating erzielt. Aus meiner Sicht mehrere gute Plays eben dabei gehabt, lange Pässe mit dabei, offene Receiver gefunden. Du hattest eben schon angesprochen, ein sehr hohes EPA per Play. Das war aus meiner Sicht wirklich auch das beste Saisonspiel, was Sam Darnold bisher hatte. Genau.
Ja, es ist auch eine sehr, sehr reife einfach so Vorstellung gewesen, was man sich vielleicht auch manchmal, würde ich sagen, von Geno Smith auch gewünscht hätte, also ohne ihn Geno Smith schlecht zu reden oder so, oder zu sagen, dass Sam Darnold besser wäre oder so, aber also was mir manchmal aufgefallen ist, so dass Sam Darnold, wenn mal ein Play tot war, zum Beispiel bei so einem Screen, haut er den Ball einfach in den Rasen rein, wo die Seahawks halt so kurz vor der Field-Goal-Range auch sind, wo man einfach so reife Entscheidung von ihm gesehen hat, auch fehlerfreies Spiel eben gewesen, wo jetzt Geno Smith beispielsweise letztes Jahr manchmal noch Dinge probiert hat, da doch einen Sack genommen hat hier und dort und Drives dann so ein bisschen geendet sind und man zum Beispiel in der Situation kein Field Goal mehr hätte schießen können, solche Dinge, oder dass das dann ein dummer Fehler des Quarterbacks passiert wäre. Sowas unterläuft Sam Darnold, glaube ich, nicht in der Häufigkeit, und das hat man, glaube ich, auch dann gestern wieder gesehen. Und ich habe, glaube ich, nur einen einzigen Pass gesehen, der so ein bisschen ungenau geworfen war auf JSN, glaube ich, kurz vor der Endzone. Aber ansonsten hat er wirklich ein fast fehlerfreies Spiel gemacht.
Ja, ich meine, man muss natürlich immer bei dem, also ich habe verstanden, dass du ziehst keinen Vergleich, aber trotzdem hast du ja irgendwo einen Vergleich gezogen. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein und eben einfach der Fairness halber sagen, dass Sam Darnold im Vergleich zu Geno Smith alle Zeit der Welt in der Pocket hat und das nicht ständig kollabiert alles um ihn rum. Also das war ja gestern eigentlich auch einfach der Pass Rush der Saints war einfach keinerlei Faktor in irgendeiner Art und Weise. Der konnte machen, was er wollte da in der Pocket, und das macht es natürlich dir dann auch leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn du sie dir einmal durch den Kopf gehen lassen kannst, bevor du irgendwas Wildes auspacken musst, um überhaupt Progression zu erzielen. Ja, und da muss man einfach immer dazu sagen, dass in diesem Spiel auch einfach alles für die Seahawks gefallen ist, wie es für die Seahawks fallen konnte, und das dann sehr schnell sehr klar alles war, und dann war es aber auch wirklich gut executed.
Ja, man muss dazu sagen, nur weil jetzt Sam Darnold beispielsweise der highest graded passer in der NFL ist bei PFF, heißt das ja nicht, dass wir denken, dass er irgendwie der beste Quarterback jetzt ist.
Keineswegs, ja.
Aber man muss halt dazu sagen, dass er, wenn die Pass Protection stimmt, einfach sich immer wohler in dem System fühlt und da die Plays einfach innerhalb der Struktur aktuell sieht es halt danach aus, sehr gut umsetzt und quasi wenn alles um ihn herum gut zusammenpasst, dass die Seahawks dann sogar das Potenzial haben, eine Top-10-Offense auch dieses Jahr zu haben. Darüber hinaus hat er auch so Ansätze zumindest gezeigt, dass er auch, wenn das Play ein bisschen zusammenbricht, dass er auch außerhalb der Struktur so ein bisschen zumindest darüber hinaus der Offense geben kann, was ja auch positiv stimmt. Aber wie gesagt, wenn die Seahawks quasi es schaffen, ihn da weiter so clean zu halten, gerade in der Pass-Protection, dann kann das so eine ganz gute Offense werden dieses Jahr, aber da müssen wir jetzt wirklich nochmal auf die Bremse treten, das würde ich nochmal anmerken, und schauen, wie es dann gegen bessere Defensiven aussieht.
Ja, definitiv. Dann lass uns das direkt tun und weiter hüpfen zu den Receivern. Und man kann wieder sagen, Jaxon Smith-Njigba ist him. Fünf von sechs Bällen gefangen, die auf ihn geworfen wurden für 96 Yards. Ein Touchdown, hat das letzte Quarter überhaupt nicht mehr gespielt, in der zweiten Hälfte kaum noch, weil er eben das Wochenende mit einer Illness, also irgendeiner Form von Erkrankung, irgendwas Richtung Erkältung vermutlich, flachgelegen hatte. Und dann Sonntag eben trotzdem so eine Leistung abzuliefern, das ist schon einfach Wahnsinn. Ich glaube, wir können wirklich auch einfach nochmal unterschreibend sagen, wir haben einen klaren Nummer 1 Receiver. Der zählt auch auf jeden Fall in die Spitzengruppe der NFL rein.
Definitiv. Ja, und ansonsten eben Cooper Kupp wieder ein solides Spiel, würde ich sagen, und Torrey Horton Starboy.
Starboy, ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde. Hat einfach zweimal an der richtigen Stelle gestanden. Ja. Nein, hat natürlich, also klar, drei von vier Bällen für 32 Yards gefangen. Dabei war der Touchdown, von dem er sich hervorragend freigelaufen hat auf der Route. Einfach dieser bärenstarke Return. Ne? Also das hat er persönlich extrem gut executed und das Blocking hat natürlich einfach den Rest dann für ihn erledigt. Aber diesen Cutback da hinten zu machen und zu entscheiden, über die andere Seite zu gehen und dann 95 Yards hinzulegen, damit eine Franchise-Rekord aufzustellen, das ist schon bemerkenswert in deinem dritten NFL-Spiel.
Ja, definitiv. Und es ist auch schön zu sehen, dass das gerade zumindest dann noch aussieht, dass jetzt mal wieder bei einem Late-Rounder einen guten Starter zumindest wahrscheinlich gelandet haben. Also das Torrey Horton, obwohl er quasi auch dann Pre-Draft noch verletzt war und auch große Teile des Training Camps verpasst hat, jetzt schon in den ersten drei Spielen quasi so einen Impact hat mit drei Touchdowns und davon halt diese eine Punt-Return-Touchdown. Das hätte ich halt echt nicht gedacht und er sah wirklich auch gut aus wieder. Ich bin noch immer nicht ganz von seiner Agilität bei den Punt-Returns überzeugt, aber irgendwie hat es dann doch geklappt mit dem Punt-Return-Touchdown jetzt. Und sehr athletisch auf jeden Fall das Play gewesen. Für mich sieht er manchmal so ein bisschen so langsam auf Tape aus, beziehungsweise ich erwarte ihn ein bisschen schneller, aber bei dem Play hat man gesehen, bei diesem Turn, dass er wohl doch einen sehr guten Endspeed hat, denke ich.
Ja, und es geht dann letztendlich vielleicht auch gar nicht so sehr um die Geschwindigkeit, sondern dann eben darum, eben die richtigen Lücken zu finden und da durchschießen zu können. Und wenn du ihn frei schemen kannst, auch dann ist eben Endgeschwindigkeit nicht mehr das Riesenthema. Ist aber bei Bobo eigentlich auch letztendlich ähnlich, ne, der ja auch jetzt nicht durch enormen 40-Yard-Dash geglänzt hat oder so.
Ja, wobei Horton ist schon nochmal deutlich schneller, denke ich.
Ja, gut, klar. Okay, definitiv. Aber ist auch nochmal eine andere Nummer, ne? Also dann den Fünftrunder im Vergleich zum Undrafted Free Agent sogar. Ja, genau. Dann können wir noch sagen, dass wir durch die Luft fast 0,8 EPA per Play erzielt haben und die Luft damit auch das ganze Spiel letztendlich dominiert hat. Die Seahawks haben natürlich durch die Special-Team-Einsätze sehr häufig eine hervorragende Feldposition geschenkt bekommen und waren dann eben oft auch mit zwei oder drei Plays direkt wieder in der Endzone in der ersten Halbzeit. Das hat eben, wie gesagt, den ganzen Ablauf des Spiels natürlich sehr viel leichter gemacht für die Offense. Man würde auch normalerweise nicht erwarten, dass wenn man 44 Punkte erzielt, der eigene Quarterback für gerade mal 218 Yards geworfen hat. Das ist wahrscheinlich auch eher selten. Aber das lag eben daran, dass die Feldposition eben oft so gut war.
Die Special Teams waren einfach zu gut.
Die Special Teams waren zu gut für diese Welt, so ist das, ganz genau. Ja, Receiver haben wir soweit durchgesprochen. Dann lass uns mal auf die Running Backs gucken. Bisschen schwierigeres Szenario. Was hast du da gesehen für die Seahawks?
Ja, ich habe keine großen Lücken für Ken Walker und George Olani gesehen.
Das ist wohl so, ja.
Also irgendwie das quasi Passblocking funktioniert eigentlich einigermaßen gut, aber man kriegt immer noch nicht wirklich den Push im Runblocking. Also Runblocking ist generell ja eigentlich auch scheme-technisch so ein bisschen komplizierter, sage ich mal in Anführungsstrichen, als das Passblocking. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man da noch nicht so ganz die Chemie in der O-Line hat im Runblocking. Also es gab halt auch nicht wirklich irgendwelche Möglichkeiten, finde ich, für die Running Backs der Seahawks. Da habe ich kaum welche gesehen. Daraus resultiert dann eben ja dieses Ergebnis, dass Ken Walker, glaube ich, dann eben 38 Yards in 16 Carries macht und Tolani dann nur 27 in 10 Carries. Kein gutes Run-Blocking mal wieder. Das macht mir ein bisschen so Sorgen für die Zukunft, wenn man das Running Game nicht irgendwie auf die Kette kriegt.
Ja, siehst du das schematische Probleme oder ist das individuelle Execution, die bei den O-Linern einfach noch nicht passt?
Aber ich wünschte, ich könnte da jetzt eine professionelle Antwort drauf geben. Ich bin halt kein O-Line-Scheme-Experte, der da so viel Ahnung davon hat, deswegen traue ich mir da gar kein Urteil irgendwie zu gerade. Ich kann nur die Diagnose geben, die jeder irgendwie auch sieht gerade, dass das noch nicht richtig funktioniert. Aber woran es genau liegt, das müsste mal so ein Brad Coleman-Breakdown auf YouTube vielleicht dazu geben, dann wissen wir dafür mehr.
Wir fragen das mal an und hoffen, dass wir da eine gute Antwort kriegen. Mhm. Also was man sehen kann, ist natürlich, dass bestimmte Spielzüge dann häufiger nicht funktionieren. Outside Zone konnte man sehen, dass das noch nicht so richtig greift. Das scheint mir dann eher eine Frage von Execution zu sein, weil das nun mal auch Spielzüge sind, die wir in den letzten Jahren jetzt nicht so wahnsinnig häufig gelaufen sind. Das könnte einfach auch Lack of Training quasi sein.
Ja.
Ja, aber das ist schon irgendwo auch ein bisschen traurig mit anzusehen, dann eben da nur diese 38 mickrigen Yards bei Ken Walker.
Aber zumindest würde ich sagen, also als einzige Positive, was man daraus ziehen kann, finde ich, ist, dass, also vor der Saison habe ich gedacht, dass Sam Darnold bzw. die Offense auf jeden Fall ein gutes Running Game braucht, um zu funktionieren, aber bis jetzt hat man gesehen, dass die Offense zumindest in den Spielen gegen schwächere Defensiven auch ohne Running Game funktionieren und explosiv sein können.
Genau, und es scheint zumindest so zu sein, dass das Running Game nicht die Basis sein muss. Ich glaube, das ist dann der entscheidende Faktor, ne? Weil es war ja in dem Spiel auch einfach nicht nötig, ein besseres Running Game zu haben. Und letztendlich wurde Walker dann halt auch in vielen Situationen gar nicht erst laufen gelassen, weil du vielleicht eh schon so nah in der Endzone warst, komfortabel in Führung warst und das einfach nicht mehr notwendig war.
Ja.
Okay, dann lass uns nochmal auf die O-Line gucken. Hatten wir jetzt gerade auch schon mal kurz natürlich beim Run-Blocking gehabt, aber was Pass-Protection angeht, wie hast du das gesehen?
War wieder sehr gut eigentlich. Also da habe ich, wie gesagt, keinen, den ich jetzt rauspicken wollen würde, der irgendwie da nicht so gut performt hat. Also das war, glaube ich, kollektiv einfach im Passblocking einfach eine gute Leistung. Und Darnold hatte wirklich viel Zeit in der Pocket, um seine Entscheidung zu treffen.
Ja, das kann ich eigentlich auch nur so unterschreiben. Ich hatte auch dann wieder ein sehr gutes Gefühl bei der O-Line und bei dieser gesamten Offense als Unit. Man könnte vielleicht nochmal die Titans ansprechen. Da gab es wieder nur zwei Targets auf unsere beiden Tight Ends. Arroyo hat seins nicht gefangen. Dafür AJ Barner für fast 20 Yards, glaube ich, oder über 20 Yards sogar.
Und er hatte wieder einen Tush-Push, oder?
Er hatte wieder seinen Tush-Push. Genau, hat mir auch sehr gut gefallen, dass das Play offensichtlich ganz gut funktioniert und weiter eingesetzt wird.
Es gibt da, glaube ich, schon so einen Spitznamen für das Play irgendwie auf Seahawks Twitter, habe ich mal gelesen, das Barnyard.
Genau, das Barnyard, das ist eine Erfindung von Dave Wimmen, einem der Radio-Announcer quasi der Seahawks, die Spiele callen. Und der nennt das jetzt immer Barnyard. Ja, schon irgendwie witzig klingt und da bin ich mal gespannt, ob sich das etabliert und ob wir den Seahawks Tush-Push aka Barnyard dann noch häufiger sehen dieses Jahr. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal auf die andere Seite des Balls gucken. Die Defense der Seahawks, was hattest du für einen allgemeinen Eindruck von der Defense der Seahawks?
Es war keine perfekte Leistung, würde ich sagen. Also ich fand sogar, auch wenn da ein paar wilde Entscheidungen dabei waren, wo ein bisschen so ein Double Coverage reingeworfen wurde, dass Spencer Rattler eigentlich sogar eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat im Rahmen seiner Möglichkeiten, weil er hatte halt keine wirklichen, er hatte halt wirklich fast nichts um sich herum, finde ich. Also die O-Line ist nicht gut, er hat kaum Playmaker, stand häufig unter Druck und hat da halt trotzdem, glaube ich, jetzt in dem Spiel eine Success Rate von 50% gehabt, was da sehr gut ist. Das hat so, er hat so ein bisschen Gunslinger-mäßig halt gespielt und hatte dann in dem Zuge auch eine Interception dann, glaube ich, oder sowas dabei oder zwei sogar, ich weiß nicht, aber hätte auf jeden Fall mehr als eine werfen können. Andererseits hat er die Offense aber trotzdem, oder andererseits war ja der Grund, warum die Offense so ein bisschen zumindest den Ball bewegen konnte, weil er ja relativ agil in der Pocket war, gut darin war, Sex zu verhindern, beziehungsweise ihn auszuweichen. Das ist auch so ein Thema, dass die Seahawks Defense irgendwie da es nicht schafft, den Pressure in Sex umzumünzen. Aber ja, es war ordentlich, aber man hätte sich vielleicht noch eine bisschen griffigere Leistung gegen so eine Offense wie die Saints gewünscht und man hat irgendwie immer noch Probleme gegen so agilere Quarterbacks wie jetzt eben in Woche 1 Brock Purdy und in Woche 3 eben Spencer Rattler.
Ja, würde ich letztendlich auch so schreiben. Trotzdem hat die Defense natürlich vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut geschafft, auch die Stops zu setzen und die Saints dazu zu zwingen, eben zu punten oder Fehler zu machen. Teilweise auch Turnover und Downs gehabt und ähnliches. Da war die Defense halt insofern da, als dass sie am Anfang mitgeholfen hat, den Sack zuzumachen. Und das war ja dann vor allem, ich würde sagen, so Mitte des zweiten Quarters und in der zweiten Halbzeit, als die Defense dann auch so ein bisschen Bend but don't break gespielt hat, Pech mit Flaggen hatte, oder was heißt Pech mit Flaggen, einfach viele Flaggen kassiert hat, wo mal mehr, mal weniger das auch verdient war, würde ich sagen.
Ja, wie gesagt, also es war ordentlich. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wir kommen jetzt gleich auf die einzelnen Positionsgruppen so ein bisschen zu sprechen. Aber Byron Murphy wieder ein sehr gutes Spiel gehabt. Josh Jobe kann man wieder hervorheben. Sehen wirklich sehr gut aus. In dem Spiel sahen ja jetzt, glaube ich, Julian Love, Devon Witherspoon und eben Emman Rory nicht dabei. Und was man allgemein da dann zu Defense beziehungsweise zu dem Coaching-Stuff dann sagen kann, wo man ihm da ein Kompliment auch geben muss, ist, dass man es wirklich auch schafft, und das war unter Pete Carroll irgendwie auch zuletzt nicht mehr wirklich so, dass wenn so Key Schlüsselspieler ausfallen, dass man es schafft, Backups, die irgendwie außerhalb von uns jetzt fast keiner kennt, zu guten Startern zu machen. Ich meine, Darian Kendrick kam von dem Practice Squad der Rams, glaube ich, jetzt zu uns am Cutdown Day und hat jetzt schon zwei Interceptions gefangen, hätte eigentlich schon vier haben müssen.
Ja, aber wirklich.
Solche Dinge, also dass solche Spieler da dann auch abliefern, das spricht dann auch für, finde ich, für den Coaching-Staff um Mike McDonald. Und ja, ist sehr, sehr wertvoll.
Ja, diese Next-Man-Up-Mentalität, die ist da in der, also ich würde sagen, vor allem in der Defense total drin.
Das funktioniert nicht gut. Irgendwie so unter Mike McDonald, dass da teilweise solche Spieler dann enorm gut geworden sind auf einmal, so Backups eigentlich. Das ist jetzt auch in Seahawks, was auf jeden Fall ja positiv ist und für eben die Coaches spricht.
Ja, wir haben auch man konnte das in den Statistiken auch wirklich gut sehen, ne? Die Defense ist nach DVOA die beste Defense der bisherigen Saison. Auch in den PFF-Grades ganz oben mit dabei, in den Top 5. Das sind natürlich alles genau die Dinge, weswegen Mike McDonald geholt wurde.
Ja.
Und diesen Shift so hinzubekommen, das kannst du auch ehrlicherweise nicht hoch genug hängen. Wenn du jetzt mal dir die D-Line anguckst, und das ist gerade das, wo ich immer so am meisten mein Kopf so explodiert, ne? Vor 2-3 Jahren, was haben wir über diese D-Line geschimpft und was haben wir uns angucken müssen, wie unsere Gegner uns in Grund und Boden gelaufen haben, weil dann auch die Linebacker teilweise echt Probleme hatten und im Tackling und so, ne? Das ist alles in 2 Jahren wie weggepustet. Ja. Natürlich hat man da auch investiert, ne? Man hat Kapital in die Hand genommen, sowohl im Draft als auch in der Free Agency, hat Spieler bezahlt, aber das zahlt sich eben gerade total aus. Und es war wieder ein Spiel, in dem wir einen wirklich guten Running Back auf der anderen Seite mit Alvin Kamara, der uns in der Vergangenheit eben auch schon den ein oder anderen unschönen Moment zugefügt hat, ihn also komplett blass haben aussehen lassen.
Ja.
Das ist schon wirklich, wirklich krass.
Ja, definitiv, aber generell habe ich irgendwie das Gefühl auch, ich müsste mal diese Penalty-Statistiken schauen unter Mike McDonald bei den Seahawks, aber dass die Seahawks in allen drei Bereichen des Balles irgendwie disziplinierter spielen. Jetzt nicht nur, was die Penalties angeht, sondern auch, was einfach die Execution, das Tackling und so weiter angeht, da habe ich wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl und fühle mich da mit Mike McDonald als Coach eigentlich einfach gut aufgehoben und habe eigentlich auch nicht mehr so viele Zweifel irgendwie an ihm. Also alle Fragen, die man, gerade was jetzt die Defense zumindest angeht, hat er irgendwie jetzt innerhalb von anderthalb Saisons gefühlt ausgeräumt eigentlich.
Ja, das ist schon wirklich beeindruckend, auf jeden Fall. Ja, dann lass uns nochmal gucken, wir haben das jetzt gerade auch schon mal angedeutet, ne? Aber gerade die D-Line wieder hervorragenden Job gemacht. Du hattest gerade eben schon Byron Murphy angesprochen, ganz genau. Das galt auch für die Marcus Lawrence, wieder ganz häufig im Backfield auch zu sehen gewesen und Runs schon im Backfield gestoppt. Ist einfach wirklich eine herausragende Leistung. Ich glaube, da haben wir auch bei dem Free Agency Pickup alle nicht mit gerechnet, dass das so gut laufen würde. Und auch ansonsten, DeMarcus Lawrence war diesmal, Leonard Williams war diesmal nicht ganz so stark, hat auch die ein, zwei Flaggen kassiert, die ein bisschen unnötig waren.
Das war keine unnecessary roughness für mich.
würde ich auch nicht sagen, aber
Mike Gold hat sich auch sehr aufgeregt, glaube ich, über die Flagge.
An der Seitenlinie, aber später in der Pressekonferenz war er da auch schon wieder ein bisschen klarer zu unterwegs. Also kannst du natürlich schon auch pfeifen. Ist halt, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Da haben wir natürlich ein bisschen Fanbrille auch auf und ein bisschen Bias wahrscheinlich.
Ja.
Nein, aber trotzdem hat die Line wieder 2 Sacks produziert, plus den einen, der dann nicht gezählt hat durch die Flagge. Das sah auch soweit gut aus, hat die O-Line der Saints da gut dominiert und
ja, ich muss auch sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, die gegnerischen Offensive Tackles wollen Derek Hall und wenn es noch ein paar Holdings kostet, davon abhalten, seinen ersten Sack zu holen in dieser Saison. Also, ja, weil er auch immer eigentlich relativ gutes Spiel macht und auch Pressure kreiert und auch Holdings kreiert, aber dafür dann doch nicht eigentlich bis zu dem Punkt verdienten Sack zu kommen. Ich bin mal gespannt, wann es passieren wird, diese Saison. Vielleicht ja am Donnerstag, dann Donnerstagnacht.
Es wird mit Sicherheit noch passieren, da können wir uns, glaube ich, drauf verlassen. Aber ja, ist mir auch schon aufgefallen, auch Boy Mafia ist ja jetzt bisher noch nicht so in den Zahlen noch nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen.
Aber als Unit funktionieren sie eigentlich wirklich sehr, sehr gut und eine der besten Defensive Lines der Liga. Ja.
Das würde ich auch sagen, genau. Dann, genau, können wir gucken auf die Linebacker. Ist dir da irgendwie was Besonderes aufgefallen bei unseren Linebackern?
Ich hasse dieses Segment immer. Jede Woche, wir hatten das auch letzte Woche im Recap, wo Max mich zu Linebacker gefragt hat. Und ich habe da immer so wenige Takes zu. Ich muss sagen, Ernest Jones, wirklich immer solide, man sieht immer ein gutes Spiel von ihm und neben ihm rotiert man ja noch mit Tyrese Knight und dem dritten Linebacker, dessen Name
Drake Thomas
nicht eingefallen ist. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt. Ich habe zumindest niemanden negativ rauszuheben von den beiden und ich bin gespannt, ob man sich dann irgendwann noch mal wieder für einen komplett entscheidet, der dann die meisten Snaps sieht oder nicht.
Er war jetzt schon sehr ausgeglichen, würde ich sagen. Ich hatte ab Drake Thomas ist mir auf jeden Fall positiver aufgefallen bei meinem oder anderen Tackle. Bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Scheint eben da noch keine klare Tendenz zu geben. Lass uns überraschen, wie das weitergeht.
Ja, genau. Und ansonsten, wenn man jetzt noch kurz die Secondary aufgreift. muss man sagen, du hast, glaube ich, schon reingeschrieben, Darian Kendrick hat immer noch Betonhände.
Das war einfach letzte Woche ja schon so krass, ne? Und dann ist es einfach diese Saison wieder, diese Woche wieder dasselbe. Diesen Ball da, wo er easy den hochspringt und den eigentlich nur aus der Luft pflücken muss, den da durchfallen lässt, meine Güte. Also
ja, ein Fun Fact aber trotzdem, Darian Kendrick hat 2 Interceptions, die ganze Rams Defense nur 1 über diese Saison. Ja, den haben wir vom Practice Squad geholt von Rams. Das ist immer cool, so diese Geschichten. Und wie gesagt, Josh Jobe wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hat ja diese eine Interception gehabt, wo er selber, glaube ich, so ein Holding vorher hatte.
Ja.
Sah eigentlich echt cool aus, wenn das ein Pick gewesen wäre und keine Flag. Aber ich muss auch sagen, wenn jetzt Javon Witherspoon zurückkommt, stand jetzt, würde ich, wenn man jetzt nicht mit einem Nickel-Cornerback noch extra spielt, Josh Jobe als zweiten Outside-Cornerback sehen und nicht Rick Woolen tatsächlich.
Ja, wobei, also ich habe jetzt dieses Spiel keine Szene im Kopf habe, wo Rick Woolen irgendwie Probleme hatte.
Ja, aber Josh Jobe ist einfach über die gesamte Saison konstanter und besser und da muss man eigentlich ja dann, wenn man always compete, so wirklich lebt, Josh Jobe aufstellen, finde ich. Aber gut, ich bin gespannt.
Das ist wohl so, ist halt die Frage dann, wie Kobe Bryant sich da weiterschlägt, dann auf Nickel. Ja.
Ich denke mal, Nickelback wird dann Witherspoon wieder spielen, wenn man mit Nickel spielt. Und dann hat man Outside Jobe und quasi Woolen. Also wahrscheinlich ist das eh so eine relativ irrelevante Frage, weil man so 70-80% der Snaps mit 3 Cornerbacks spielen wird, aber ja.
Wahrscheinlich ist das so, ja.
Ja. Genau. So viel zu der Secondary.
So viel zu der Secondary, ja. Aber auch das sah okayisch aus. Diesmal keine großen positiven Aktionen, aber auch nicht wahnsinnig viel dabei, was irgendwie sehr disturbing gewesen wäre. Wie gesagt, die Defense war jetzt diesmal einfach nicht so ein entscheidender Faktor. Das lag aber eben vor allem auch daran, dass die Offense so gut geklickt hat und es einfach schlicht nicht nötig war.
Und eben die Special Teams, auf die wir jetzt eh noch zu sprechen kommen. Also.
Genau. Ja, dann lass uns direkt mal zu den Special Teams rübergehen und erzähl uns mal, wie du. Ach, du hast es ja nicht live gesehen, du hast es ja dann erst später in der 40 Minuten gesehen und wusstest schon, was passiert war. Okay, dann erzähle ich, wie ich das erlebt habe. Das war ja dann nach dem ersten Touchdown auch wieder ein sehr kurzer Drive der Saints. Und als der Punt runter, der Punt wurde länger und länger und ich dachte schon, als der runterkam, oh shit, was kommt jetzt? Weil er schon so an der 5 dann ja startete. Und dann auch noch sich dazu entschied, außen rum zu gehen quasi. Und dann konnte man relativ schnell sehen, dass nachdem er den ersten Blocker überwunden hatte, sich das Feld öffnete und dann auch man sehen konnte, dass 2, 3 Blocks gut gesetzt waren. Und dann dachte ich mir, okay, er geht dafür. Und das war natürlich einfach ein richtig cooles Gefühl. Das haben wir seit 10 Jahren, Tyler Lockett hat vor 10 Jahren den letzten Punt Return Touchdown rausgehauen. Also Wahnsinn, wie lange das schon her ist, dass wir das nochmal gesehen haben. Und ja, einfach wirklich gut gespielt, sowohl von Horton als Returner, als auch von den Blockern, die Blocks auch sauber gesetzt haben. Das hat man dann häufig auch noch, dass da irgendwie dann doch noch irgendein illegal Block in the back oder so dazukommt. Das war einfach ein super Play und hat natürlich dann das Spiel sehr, sehr, sehr schnell da auf den richtigen Damm gebracht quasi.
Ja, und weil die Execution auch so gut war, muss man da vielleicht dann auch mal, wir haben ihn ja auch im Podcast oder viele Seahawks-Fans generell, also Jay Harbaugh im letzten Jahr noch relativ häufig kritisiert, aber da muss man ihm dann auch mal die Props geben. Also ja. Nach DVOA sind die Seahawks jetzt auch vor allem natürlich wegen diesem Spiel, die Sample Size ist noch nicht so hoch, aber sind die Seahawks gerade das beste Special Teams Team der NFL und da muss man ihm das vielleicht auch so ein bisschen zumindest jetzt anrechnen und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall, klar, auf jeden Fall. Dazu kam dann noch, dass dann ja der Punt der Saints auch geblockt wurde, dadurch die hervorragende Feldposition der Seahawks zustande kam, die dann Ken Walker in den dritten Touchdown umgemünzt hat.
Ja.
Und damit dann das Spiel so richtig auf Linie war letztendlich. Dann gab es einen wahnsinnig starken Kickoff-Return über fast 60 Yards.
Ja, von Derrick Young, genau.
Ja, von Derrick Young, genau. Und auch Myers
war diesmal
wieder. Myers
hat ein blitzsauberes Spiel abgeliefert. Hat ja auch, glaube ich, einen Field Goal über 56 Yards sogar verwandelt, meine ich.
Ja.
Bin nicht ganz sicher. Und noch ein weiteres über 50. Man hat da nichts auszusetzen.
Ja, definitiv. Genau, Myers gut, Dixon auch seine Punts gut gesetzt, überhaupt kein Problem gehabt irgendwie. Von daher sehr runde Leistung und Congratulations an Jay Harbaugh für eine hervorragende Trainerleistung, gute Execution dann auch der Spieler. Und Harbaugh hat auch einen der Game-Bälle bekommen von Mike McDonald für die gute Leistung.
Ja. Jo.
Okay, Fazit haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen immer wieder zwischendurch angesprochen. Wichtig halt, das jetzt auch bitte nicht zu hoch hängen. Es waren dann doch halt nur die Saints. Aber natürlich insofern hochhängen, als dass die Saints vorher gegen die Cardinals und gegen die 49ers einen wesentlich besseren Eindruck gemacht haben. Also offensichtlich wir da eben auch ein guter Faktor waren. Und stehen 2-1, sind in der NFC West angekommen. Sind glaube ich da auf einem guten Weg, die Saison positiv zu gestalten und sie am Ende auch in die Playoffs reinzukommen. Genau.
Ja, NFC West dieses Jahr ja sehr hart umkämpft. Das ist die einzige Division, wo alle Teams über 500 quasi stehen. Das wird sehr, sehr spannend. Aber wir kommen jetzt gleich noch für das nächste Spiel zu sprechen, ne?
Jawohl. Sollen wir direkt rüber switchen zur Preview?
Jo, gerne.
Dann lass uns das machen.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Genau, Henry hat es gerade schon gesagt. Wir kommen direkt zur Preview auf das Spiel gegen die Arizona Cardinals. Am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.15 Uhr deutscher Zeit ist es soweit. Die Seahawks spielen direkt schon das nächste Spiel und sind da. Shit.
Ganz rausschneiden. Wo sind wir bei?
Ich kann es nicht wegdrehen.
42 Minuten. Ja, ich schalte es dann auch noch mal kurz raus.
Okay. Wo war Stingedang geblieben?
Ah, kannst du ja nochmal kurz nach dem.
Ja, ich fange nochmal.
Ja,
genau. Ja, genau. Dann ist es nämlich jetzt auch schon soweit, dass wir uns die Preview angucken können auf das Spiel gegen die Arizona Cardinals, was am Donnerstag stattfinden wird, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2.15 Uhr. Deutscher Zeit, treffen die Seahawks auf die Arizona Cardinals in Phoenix. Das Stadion, an das wir alle sehr schlechte Erinnerungen haben, wollen wir nicht drüber reden weiter, aber genau. Es ist erst Montag, daher haben wir leider noch keine ausführlichen Informationen zu Verletzungen. Und die Frage da ist natürlich vor allem, wie sieht das bei uns in der Secondary weiter aus? Können eben Emmanuel, Love oder Witherspoon wieder spielen? Und dann wird es sich noch ein bisschen um die Frage diese Woche wahrscheinlich drehen, ob Fullback Robbie Utst irgendwie eine schwere Verletzung sich zugezogen hat und irgendwie ausfällt oder doch auch direkt wieder spielen kann. Ja, plus dann müssen wir halt nochmal gucken, was dann auch im Training passiert. Da es eine kurze Woche ist, wird es aber auch gar nicht so viele Trainingseinheiten geben. Also der Montag ist dann auf jeden Fall frei und Dienstag und Mittwoch wird es dann Einheiten geben und Donnerstag ist ja dann auch schon das Spiel. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich dir mal das Wort rüber, dann kannst du ein bisschen was erzählen zu, wie Arizona so gestartet ist in die Saison und was da gestern los war gegen die 49ers.
Ja, was war da denn los? mit 2-1 sind sie, 2-1 sind sie in die Saison gestartet, die Cardinals, mit Siegen eben gegen die Saints, 20-13 nur, in Anführungsstrichen, und mit dem Sieg über die Carolina Panthers mit 27-22. Also, das sind zwei Teams, die wahrscheinlich eher zu den Schwächeren gehören werden dieses Jahr. Also, man weiß jetzt nicht, was man da, also ich bin mir da nicht sicher, welche Rückschlüsse wir da auf die Cardinals ziehen können. Generell sehen sie eher aus, wenn man auch so also Experten, Cardinals-Fans und so zuhört, aus wie so eher so ein durchschnittliches Team, obwohl sie jetzt in einem Winning-Record noch dastehen und ja unter Umständen auch bei 3-0 hätten stehen können. Da kommen wir ja auf das Spiel gestern zu sprechen. Es wurde dann die erste Niederlage, es hat dann die erste Niederlage gegeben jetzt im Spiel gegen die 49ers mit 16-15, mit einem Last-Minute-Field-Goal der 49ers. Hat man das Spiel dann doch noch verloren, obwohl die Offense eigentlich viele Gelegenheiten eben hatte, das Spiel zuzumachen. Also die Cardinals haben gegen stark verletzungsgeschwächte 49ers gespielt, ohne eben ihren Starting-Quarterback Brock Purdy, ohne George Kittle. In dem Spiel sind auch noch die beiden Edge-Rusher, unter anderem Nick Bosa, verletzt rausgegangen. Die Defense hat an die Cardinals da gegen die Niners noch im Spiel gehalten, aber die Offense ist in dieser Saison bislang eher frustrierend. Also innerhalb der Struktur gibt es nicht so viel, was Kyler Murray angeboten bekommt, dass er so diese leichten Completions beispielsweise hat. Das passt alles noch nicht so ganz gut zusammen. Die Rushing Offense, die letztes Jahr eigentlich sehr gut mit James Conner funktioniert hat, funktioniert diesem Jahr bis jetzt noch überhaupt nicht wirklich gut. Dazu kommt jetzt noch, dass James Conner sich eine Season-Ending-Verletzung zugezogen hat in diesem Spiel, also auch ohne ihren besten Running Back jetzt im Spiel dann gegen die Seahawks. Generell kann man einfach, wie gesagt, nur sagen, dass die Cardinals ja eine solide Defense haben, die halt keine Topstars hat, aber wirklich solide einfach ist, keine wirklichen Schwachstellen hat, die Offense aber ja eher noch frustrierend gerade ist und Kyler Murray, die so ein bisschen noch quasi trägt, es aber dann auch nicht ganz schafft, sie so over the top zu bringen. Also da ist einfach zu wenig Hilfe um Kyler Murray drumherum, der mit seinem Playmaking noch dafür sorgt, dass die Offense überhaupt irgendwie den Ball bewegen kann, sage ich jetzt mal. Und jetzt kommt mit der Seahawks Defense kein wirklich leichteres Matchup auf die Cardinals Offense zu. Da können wir gleich auch noch reingehen in die ganzen Matchups. Die Seahawks sind bei den Buchmachern als 1,5 Punkte Underdog jetzt in diesem Spiel gelistet. Aber für mich sind sie trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber für mich sind sie trotzdem, wenn man jetzt sich die ersten drei Spiele der beiden Teams angeschaut hat, der Favorit in diesem Thursday Night Game.
Ich würde das auch sagen, zumal ja wir nach dem 49ers-Spiel auch übereinstimmend gesagt haben, das hätte durchaus auch anders laufen können. Da war halt auch eine Nummer Pech dabei an der einen oder anderen Stelle. Dann würden wir 3-0 stellen, dann würde, glaube ich, sich die Frage gar nicht stellen. Aber so ist es natürlich so, dass es natürlich ein Heimspiel ist, dadurch vielleicht auch nochmal einen Unterschied da die Buchmacherquoten quasi reinkommt. Aber man muss natürlich auch sagen, die Seahawks sind jetzt auch noch nicht wahnsinnig stabil in allem, was da jetzt gelaufen ist. Das waren schon noch ein bisschen Schwankungen dann immer noch in den Leistungen, in den Mannschaftsteilen, in den Leistungen. Aber der Pfad zeigt klar nach oben, während er bei den Cardinals tendenziell klar nach unten zeigt. Deswegen würde ich auch eigentlich da die Seahawks eher als Favoriten sehen.
Ja, können wir ja auch gleich mal in die Matchups reingehen, oder?
Wenn wir
mal so allgemein aufs Spiel geschaut haben. Wenn man jetzt gerade dieses Matchup nochmal sich anschaut mit der Seahawks Defensive gegen diese Cardinals Offense, muss ich sagen, also da sehe ich die größten Bauchschmerzen bereiten mir da einfach Kyler Murray und diesen Matchup gegen die Front Seven der Seahawks beziehungsweise die Pass Rusher, die wirklich über diese ganze Saison schon sich eben schwer tun, Pressures in Sacks umzumünzen. Ich habe vorhin noch eine lustige Statistik auch gesehen, was das angeht. Zu Derek Hall zum Beispiel, der die 11. beste Pass-Rush-Win-Rate unter allen Edge-Rushern hat, aber als einziger dieser Top 17 Edge-Players in Pass-Rush-Win-Rate noch keinen Sack hat. das ist jetzt nur so ein bisschen stellvertretend genannt für die Probleme der gesamten D-Line gegen die Quarterback erstmal zu Boden zu bringen und dann eben, was jetzt eigentlich noch mein Punkt war, gegen diese mobilen, sehr, sehr agilen Quarterbacks, also habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, gegen eben solche agilen Passer wie Spencer Rattler jetzt und Brock Purdy hat man sich schwer getan und ich glaube, da wird auch Kyler Murray das ein oder andere Play dann mit seiner sehr, sehr guten und ja fast schon elitären Scrambling-Ability machen, denke ich. Ja,
ja, ich sehe das ganz genauso. Ich habe auch die meiste Sorge davor, Kyler Murray, zumal er eben gefühlt eben das einzige Element in dieser Arizona-Offense ist, dass irgendwas Positives beizutragen hat. Das konnte man auch gestern schön im Spiel sehen, dass seine Receiver ihn auch immer wieder im Stich gelassen haben mit sträflichen Drops. Das sieht wirklich einfach nicht gut aus. Und Kyler Murray Show oder halt nichts. Und da hoffe ich darauf, dass die Seahawks-Defense die richtigen Antworten findet und ihn auch limitieren kann. Das ist halt die Frage, also grundsätzliche Frage wahrscheinlich gerade bei diesen mobilen Quarterbacks, wie sehr stellst du einen Spy auf ihn ab oder sorgst du eben dafür, dass er in seiner Mobilität eingeschränkt ist? Kannst du das machen oder gibst du ihm dann dadurch Räume, die er dann vielleicht auch attackieren kann über die Luft? Das wird sicherlich interessant zu sehen. Und natürlich auch in Abstimmung, wie sich dann das Cardinals-Laufspiel entwickeln wird. Ich mal gespannt drauf.
Ja, und wie gesagt, dann noch diese Seahawks Front 7 gegen die wirklich nicht gute O-Line der Cardinals bislang in dieser Saison ist halt auch eigentlich ein großes Mismatch, was wir ausnutzen. Die beiden Tackles, Calvin Beaton ist das, glaube ich, und Jonah Williams sehen über diese Saison nicht gut aus. Also da kann es ja dann wirklich mal zum ersten Sack von Derek Hall kommen, würde ich sagen. Der beste in der Offensive Line ist jetzt, glaube ich, eigentlich nur noch Jalte Frohold, der Center, der ganz gut spielt. Aber ansonsten sind da eher so 4 von 5 Sollbruchstellen in dieser Offensive Line und die limitiert auch diese Offense sehr, obwohl Kyler Murray eigentlich individuell noch ganz gut spielt und viel aus seinen Möglichkeiten macht, sage ich jetzt mal.
Ja, ich hätte auch gesehen, dass Evan Brown, unser ehemaliger Center, bei den Cardinals untergekommen ist und da
kann er nicht gut werden mit Seahawks.
So ist das ganz genau. Also die Cardinals O-Line ist schon wirklich eher Bürde als denn Hilfe. Das konnte man schon ganz gut sehen in den letzten Spielen.
Ein Schlüssel wird halt sein, Trey McBride eben aus dem Spiel zu nehmen. Wie gesagt.
Ja, und das ist halt eben noch die Frage, wer kann den covern? Wie sieht das in der Secondary aus? Wenn du natürlich einen Devin Witherspoon auf ihn absetzen kannst, dann ist das wahrscheinlich ein physisches, toughes Matchup für ihn, aber da wird sicherlich Witherspoon auch ein gutes Spiel machen können. Und dann hast du eben einen wesentlichen Faktor in dieser Defense auch dann gut in dieser Offense abgefangen.
Ansonsten muss ich vielleicht noch hinzufügen, also Marvin Harrison Jr. sieht bis jetzt wieder noch in der ersten Saisonphase wieder sehr unglücklich aus. Hat er jetzt auch gegen die 49ers diesen unfassbaren Drop eigentlich, den ich so vielleicht gefangen hätte.
Genau das wollte ich gerade auch sagen, ja.
Wobei, ich weiß es nicht, aber ich habe trotzdem irgendwie Respekt vor ihm, weil er immer in Ansätzen gesagt hat, dass er dieses Elite-Potenzial irgendwie dann vereinzelt in manchen Spielen schon in sich drin hat und ich hoffe einfach, dass er es in die Seahawks nicht auspacken wird und oder nicht in Ansätzen zeigen wird und der Marvin Harrison sein wird, den wir jetzt in den letzten Wochen und vor allem jetzt gestern gesehen haben.
Ja, ich glaube, klar, kannst du natürlich immer darauf hoffen, ob es dann passieren wird, werden wir sehen, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass er einfach bisher nicht in der Lage ist, das, was er in am College gezeigt hat, auf die NFL zu übertragen. Zumindest eben nicht konstant und dass immer wieder diese unerklärlichen Aussetzer dabei sind, die dir einfach nicht passieren dürfen. Also es war ja auch wieder, du kannst genau sehen, dass er den Ball halt nicht mit den Händen fängt, sondern irgendwie versucht, mit dem Körper zu fangen, was irgendwie in der Situation auch total unnötig ist, weil der danach 30 Meter Acker hinter sich hat und einen Walk-off-Touchdown dahin legen kann, völlig ohne Probleme wahrscheinlich. Und dann einfach nicht konzentriert zu sein, diesen Ball zu fangen, dann siehst du, dass die Augen auch schon früher nach rechts rüber gehen. Das ist also so kleine Fehler, die aber einfach auch im zweiten NFL-Jahr nicht mehr passieren dürfen. Also das kann in den ersten 3 Spielen deiner Karriere passieren, aber das darf dir danach nicht mehr passieren. Und das, ja, da weiß nicht, ob das...
Muss er die PS auf die Straße bringen.
Da muss er die, ja, genau. Da muss er die HPS halt auf die Straße bringen. Ja.
Da können wir ja eigentlich schon über das, die andere Seite des Balles reden, oder?
Jawohl.
Der Seahawks Offense gegen die Cardinals Defense. Das Thema bei den Cardinals ist ja in der Defense irgendwie jetzt in den ersten paar Spielen, dass man jetzt inzwischen bei Cornerback 4 und 5 angekommen ist. Also die Starter, die eigentlichen Starter Sean Murphy Bunting und Garrett Williams sind immer noch auf Injured Reserve. Dazu war jetzt, glaube ich, Will Johnson, wenn ich es richtig verstanden habe, nagel mich nicht darauf fest, im letzten Spiel auch nicht dabei. Und der hat ja noch einen relativ guten Eindruck in den ersten zwei Spielen, glaube ich, war es gemacht. Aber da er jetzt gegen die 49ers verletzt war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er dann jetzt schon wieder für das Thursday Night Game fit ist. Und dann, wenn man das sich jetzt vor Augen führt, muss man halt wirklich über das Matchup der Seahawks Passing Games gegen die Backup-Cornerbacks der Cardinals reden. Und ich weiß nicht, wer sie kennt. Der kennt sich, glaube ich, recht gut mit der NFL aus. Aber das sind gerade Denzel Burke und Max Melton, die Starting-Cornerbacks, prognostiziert jetzt für das First Night Game. Die kanntest du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ja, bei denen in meinem Leben noch nicht gehört, nein.
Muss man auch so ehrlich sein.
Ist doch so. Also.
Ich glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Ja, es ist aber auch total normal, wenn bei einem anderen Team dann irgendwann die vierte und fünfte Reihe kickt. Und wenn man sich mal den Death Chart der Cardinals anguckt, dann sieht man halt einfach nur rote Out, Doubtful oder Injured Reserve Signings. Das ist halt, ihr habt einfach wahnsinnig Pech gehabt jetzt in letzter Zeit mit Verletzungen, gerade eben in der Secondary, oder allgemein auch in der Defense, aber gerade in der Secondary. Und dann, ja, genauso wenig werden die Cardinals-Fans unsere beiden Starting-Quarterbacks, Cornerbacks gerade kennen, weil einfach nun mal bei uns auch dann in der Secondary überall zweites, drittes Personal unterwegs ist. Das ist einfach, man kann nicht alle Spieler in der NFL kennen.
Ja, definitiv. Also bislang sah die Passing-Defense jetzt nach Expected Points zum Beispiel eher nach einer durchschnittlichen aus in der NFL, was, wenn man jetzt strikt danach geht, aber das ist ja natürlich auch nicht ganz repräsentativ und die Sample-Size ist noch sehr klein und da muss man halt wieder anführen, dass die Cardinals halt mit den Saints und den Panthers zwei Offensiven hatten, die ja eigentlich jetzt auch nicht wirklich gut sind und auch eher zum Bodensatz der Liga gehören. Das dritte Spiel dann gegen die Backups der 49ers fast schon, kann man sagen. Also mit Mac Jones als Backup-Quarterback, was ja ein klares Downgrade ist gegenüber Brock Purdy aus meiner Sicht. Und dann eben auch ohne George Kittle. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz so repräsentativ. Ich glaube, die Defense ist gerade gegen den Pass noch ein bisschen anfälliger, als es die Zahlen vermuten lassen. Und ich glaube, da ist auch ein Punkt, um anzugreifen, weil die Laufverteidigung, ich glaube, nach Expected Points jetzt auch eine Top-10-Laufverteidigung nach drei Spielen sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und da haben die Cardinals aus meiner Sicht auch, glaube ich, mehr Zugriff auf die Offense der Seahawks. Aber ich glaube, im Passing-Game kann man sie schon schlagen, würde ich sagen. Ja. Aber insgesamt zur Defense vielleicht auch, würde ich jetzt mal einfach sagen, dass es eine solide Defense ist. Also es gibt auch solide bis gute Starter, wie zum Beispiel Josh Sweat, Calais Campbell spielt eine gute Saison, die beiden Safeties, das Safety-Duo Bodda Baker und Jalen Thompson ist ein gutes Safety-Duo, würde ich sagen. Es gibt aber nicht diesen einen oder diesen einen Superstar oder Difference-Maker, wie viele andere Teams sie halt haben. Und deswegen, sind sie, glaube ich, wenn sie jetzt mal einen besseren Test vielleicht bekommen mit der Seahawks-Offense, wo einfach auch die Starter dann spielen und wo man auch weiß, dass die Offense nicht zum Bodensatz der Liga wahrscheinlich gehört, dass man dann vielleicht auch mal sieht, ob die Receivers dann noch so einen guten Zugriff hat mit all diesen Verletzten in der Secondary. Da wäre ich eher mal quasi skeptisch, was ja positiv für die Seahawks ist.
Auf jeden Fall. Und ich kann das auch nur unterschreiben. Ich hatte vorher noch mal ein bisschen geguckt, und da ist die Cardinals Defense schon aktuell eine der besseren der Liga, aber das liegt halt eben im Wesentlichen, denke ich, auch an den Gegnern, die sie bisher hatten. Das sind einfach jetzt halt erst drei Spiele, die Sample Size ist nicht wahnsinnig hoch, und wenn du dann drei bisher tendenziell eher schwächere Gegner gehabt hast, dann spielt sich das gerade natürlich noch oder zeigt sich das noch stärker in den Statistiken, und das wird einfach denke ich, am Sonntag schon vielleicht ein schwierigeres Matchup für die Seahawks Offense als jetzt die Saints Defense zum Beispiel. Vielleicht eher so anzusiedeln in dem Bereich, wo die 49ers unterwegs waren vor 2 Wochen. Und dann, damit ist es dann eben einfach ein gutes Matchup auch für die Offense, um zu testen, ob das, was wir jetzt am Sonntag gesehen haben, einfach auch viel Zufall war. Oder halt, wo Dinge für uns gefallen sind oder ob sie denn das, was sie gezeigt hat, eben auch konstant jetzt weiter zeigen kann. Ja, und von daher ein guter Test für uns, wird sicherlich ein spannenderes Spiel, auch wenn ich trotzdem überzeugt davon bin, dass wir das gewinnen werden. Da sind die Cardinals einfach nicht so stark und nicht so stabil, wie wir das aktuell sind.
Ja, definitiv.
Ja, dann haben wir gerade eigentlich schon über Cardinals Defense gesprochen. Es steht hier noch.
Ja, eigentlich sind wir so ziemlich durch. Das Problem ist jetzt wirklich halt, dass wir noch nicht wissen, was mit den Verletzten zum Beispiel ist. Also deswegen diese Preview auch mit Vorsicht zu genießen, sag ich mal. Wir können ja eigentlich fast schon zu den Tipps kommen für das Spiel. Weil wir eigentlich so alle Matchups so grob
mal angesprochen haben, genau.
Würde ich sagen. Also für mich ist es so, dass die Seahawks Defense das Spiel, glaube ich, für uns so ein bisschen, vielleicht andersrum. Ich sehe auf beiden Seiten des Balles sehe ich so leichte Seahawks-Vorteile und gehe dann von dem knappen Seahawks-Sieg auch in der Folge aus und würde, wenn ich mich jetzt drauf festnageln lassen müsste, auf so einen 24-20 für die Seahawks tippen.
Okay, so knapp, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich sehe das ein wenig optimistischer. Ich habe schon noch den Eindruck, dass die Seahawks vielleicht ein bisschen Blut geleckt haben, nachdem das ja jetzt 2-mal Siege waren, die rein was Punkte und Spielverlauf mäßig angingen, dann doch schon ein bisschen früher entschieden waren und können mir auch gut vorstellen, dass sie das nochmal auf die Beine stellen und würde eher so ein 28-10 tippen, glaube ich.
Ja, ich meine, ich glaube halt, dass Kyler Murray das eine oder andere Play machen wird. Deshalb denke ich, dass es enger werden könnte, aber ich habe nichts gegen deinen Tipp.
Okay, dann sind wir eigentlich schon soweit durch. Wir haben auch sonst nichts mehr vom Fanclub oder Ähnliches zu berichten. Wie gesagt, kurze Woche. Freut euch drauf, dass ihr schon am Donnerstag die Seahawks wieder seht. Danach ist die Pause ein bisschen länger. Und bevor wir jetzt weiter hier ins Labern kommen, würde ich sagen, verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.